Jeder Mensch zeichnet im Laufe des Lebens seine ganz persönliche Landkarte. Einen Stadtplan der Orte, an denen er gelebt hat. Wie ein unsichtbares Netz trägt er diese Karte mit sich herum. Ein biografisches Geflecht der Straßen und Plätze, der Häuser und Wohnungen, der Lieblingsorte und bevorzugten Läden. Der Filmemacher Dominik Graf lebt seit dem Jahr 2000 in der Oberen Au, in der recht übersichtlichen Senftelstraße. Sie hat nur 9 Hausnummern. Eingebettet zwischen Welfenstraße, Franziskanerstraße und Regerplatz wirkt sie angenehm verschlafen, was typisch ist für dieses Münchner Viertel. Häuser aus der Gründerzeit stehen neben 60er-Jahre-Bauten, durchsetzt mit kleinen Geschäften und Lokalen. Ein auf den ersten Blick nicht zu erfassendes Idyll. Ab und zu eine Polizeistreife wegen der Falschparker.
Mit dieser und alle Wagen im Bereich Hellerbrunn.
On the second ballot, the games were awarded to Munich.
Rotlicht und andere Bezirke. Der Filmemacher Dominik Graf. Ein Feature von Moritz Hohlfelder.
The games must go on.
Prost, bitte!
Prost!
Das Glück hält sich bedeckt. In der Senftelstraße Nummer 2 residiert der Mini-Wirt, Stadtteilkneipe und bayerisches Beisel, Umschlagplatz für Befindlichkeiten und öffentliches Wohnzimmer, in dem die meisten Gäste mit dem Vornamen begrüßt werden. Manche der Anwohner spielen Karten
oder mit dem Spielautomaten, der an der Wand hängt.
Schräg gegenüber, in der Senftelstraße Nummer 3, befand sich über Jahrzehnte das Senftelstüberl. Wenn die Wirtin eine Besorgung machen musste, zapften die Gäste ihr Bier eben selbst. Inzwischen wurde der kleine Stehausschank vom C3 abgelöst.
Web-Eintrag. Der Wirt ist sichtlich bemüht. Die Konkurrenz gegenüber, der Mini-Wirt, schläft schließlich auch nicht. Was sich hinter dem Namen C3 verbirgt, konnte ich bisher noch nicht rauskriegen.
Verlässt man das C3, steht man nur ein paar Meter weiter vor dem Motorradladen Motec.
Web-Eintrag. Habe hier schon 2 Motorräder gekauft. Alles hat wunderbar geklappt.
Das Lab in der Senftelstraße Nummer 9 ist eine Gastwirtschaft, in der Speisen serviert werden, die man als reell bezeichnen kann. Früher hieß das Lokal einmal Stolz von der Au.
Web-Eintrag. Ich ging an einem Freitagabend gegen 19 Uhr ins Lab. Erster Eindruck ist urig.
Gegenüber vom Lab wurde 1899 durch den Architekten Karl Hocheder erbaut, von dem in München auch das Müllersche Volksbad stammt.
Im Ersten Weltkrieg wurde in der Weilerschule ein Reservelazarett eingerichtet, im Zweiten dann ein Luftschutzbunker.
Aus der Pforte des Pausenhofs drücken Schulkinder hinaus auf die Senftelstraße und beginnen sofort den frisch gefallenen Schnee von den Motorhauben der Autos zu wischen.
Guter Schnee!
So beginnt eine Straße unverwechselbar zu leben. An den Fassaden lagern sich Erinnerungen ab, gemeinsam mit dem Dreck der Stadtluft. Ein feiner Überzug aus Staub und Geschichten, der jedem Viertel eine ganz eigene Patina gibt. Zusammengesetzt aus kleinsten Veränderungen in der Stadtentwicklung und aus Partikeln persönlicher Lebensläufe.
In der Wahrnehmungspsychologie spricht man von Mental Maps, von kognitiven Karten. Jeder Mensch besitzt eine Mental Map des Raumes, in dem er lebt.
Das ist ja ein Begriff aus der Wahrnehmungspsychologie und ich
puste dann plötzlich, es gibt Seminare an der TU darüber, wie wir die Topografie unserer Umwelt wahrnehmen, als Kind, als Erwachsener, als älterer Mann. Also wir kennen immer mehr und trotzdem, also sagen wir mal, die Straßen, in denen wir uns bewegen, wie wir uns darin bewegen, die Geschwindigkeit, die Dinge, die es da gibt, die einzelnen Sachen, die sich verändern, haben viel mehr Einfluss auf unsere Psychologie, auf unser Wohlbefinden, auf unsere Seele, als wird das, glaube ich, so im Allgemeinen noch, ja, sagen wir mal, bis zum Zweiten Weltkrieg so angenommen haben. Wir sind unglaublich abhängig von der Bekanntheit oder Unbekanntheit von Orten, von den Wegen, die man nimmt. Das kannst du auch auf dein eigenes Zuhause, auf dein Elternhaus, auf deine Wohnung oder so, auf dein Mietshaus, in dem du groß geworden bist, übertragen. Das sind Muster, die sich ganz, ganz tief einprägen.
Stellen Sie sich vor, Sie wären blind. Sie könnten die Stadt nicht sehen, sondern nur hören und riechen. Klingt die Stadt dann anders als andere Städte? Die Stille, wenn der erste Schnee fällt? Der Lärm, wenn an einer Kreuzung der Verkehr aufbrandet? Und hat die Stadt einen anderen Geruch als andere Städte? Der kühle Hauch, der aus den Kellerfenstern aufsteigt, wenn die Straßen in der Sommerhitze schwitzen? Oder wenn es danach auf einmal zu regnen beginnt? Was ist das überhaupt? Die Stadt.
Als in der nächtlichen Senftelstraße vor einigen Jahren eine Frau vergewaltigt wurde,
so erzählen es die Anwohner,
kamen in kürzester Zeit um die 20 Leute aus ihren Wohnungen, um zu helfen. Gemeinsam stellte man den Täter. Hier also lebt Dominik Graf. Jahrgang 1952. Filmemacher, Musiker, Autor, Stadtbewohner. Beobachter der Zeitläufte. Ein, wie er selbst sagt, aktiv Zuschauender.
Über 10-mal gewann er den Grimme-Preis und ist damit der am häufigsten ausgezeichnete Träger dieses Fernsehpreises.
Er hat ein Gespür für soziale Biotope. Er entwickelt seine Projekte oftmals stärker über den Ort als über eine Geschichte, die er erzählen will.
Wichtigste Kinofilme: Die Katze, Tiger, Löwe, Panther, Die Sieger, Der Felsen, Der rote Kakadu. Wichtigste Fernseharbeiten: München, Geheimnisse einer Stadt, Hotte im Paradies, Im Angesicht des Verbrechens, Drei Leben. Dazu einige legendäre Tatort-, Fahnder- und Polizeiruf 110-Folgen.
Das mit den Orten war schon so, als er 1974 an der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film zu studieren begann.
Ja, das stimmt. Ich habe bei meinem allerersten Übungsfilm nicht gefragt, was erzähle ich für eine Geschichte, sondern habe mir erst mal überlegt, wo kann ich was erzählen. Und dann gab es ein Haus von Eltern, von einer Freundin, das da auf dem Land war. Und dann dachte ich mir, na, vielleicht darf ich da drehen, mal 2 Wochen im Sommer. Und dann fiel einem zu dem Ort sozusagen dann auch die entsprechende Geschichte ein. Das stimmt, ja.
Dies ist München. Aber es könnte auch jede andere Stadt sein, die groß genug ist, zu zeigen, wie die Lebensgeschichte jedes Einzelnen verstrickt ist in die Geschichte eines Ortes. Wie sich das Persönliche und das Anonyme dort ineinander schieben und ergänzen. Und wie die Tausenden von Geschichten auch so etwas wie eine Biografie dieser Stadt ergeben. Ob man will oder nicht, so trägt jeder seine innere Stadt in sich. Und wie beim Baum würde ein Schnitt Altersringe sichtbar machen, die sozusagen abbilden, wie die Stadt in uns allen wächst. Oder andersherum, wie man selbst in die Stadt hineinwächst.
Erst Nikolaiplatz, 1952 bis 1955, dann Hiltensberger Straße, 1955 bis 58.
Dann sind wir rausgezogen nach Unterföhring in diese Villa, die mein Vater da mit meiner Mutter sich gebaut hat, so ein Flachdachhaus. das auch in verschiedenen Ausformungen in anderen Filmen dann wieder vorgekommen ist. Immer wenn ich so Häuser gesehen habe, die so ähnlich zu der Zeit auch gebaut worden sind, Ende der 50er, habe ich sofort als Motiv angedockt.
Unter Föhring, 58 bis 66, ganz in der Nähe des Isar-Kanals.
Und dann ist mein Vater gestorben, 66, und dann bin ich ins Internat gekommen, 6 Jahre lang.
Internat, 1966 bis 72, zuerst Markt Oberdorf.
Und da bin ich dann mit Pauken und Trompeten rausgeflogen und dann war ich in Stein an der Traun.
Stein an der Traun.
Wo auch der Film Freunde der Freunde spielt zum Beispiel. Weil das ein sehr verwunschenes, tolles Schloss am Berg, am Felsen, wo oben noch eine verfallene Burg drauf steht. Sehr romantisch.
1972, Abitur.
Aber es war immer für mich klar, dass ich nach München zurückkomme. Ich hatte, glaube ich, das Glück, dass als ich das Abitur gemacht habe im Internat und dann fertig war, bin ich hier in München in die große goldene Olympia-Ära reingefallen. Und besser kann man es, glaube ich, mit München nicht treffen, als es damals war. Und davon bleibt immer noch so ein leichter, jetzt langsam doch stark verblassender Glanz auf München für mich zurück, auch als Heimatstadt, die mal wirklich was bedeutet hat, die mal eine Stadt war, wo man dachte, Donnerwetter, München hat ja schon fast utopistische Momente, also auch in der Architektur und so weiter. Das ging ja wirklich mal in die Weltklasse, in die oberste. Es hat sich in den letzten 20 Jahren eher so in die Zwergenliga zurückentwickelt. Aber auch da war es ja eigentlich immer auch angesiedelt, weil im Grunde ist es ja auch so eben das berüchtigte Dorf gewissermaßen, also die Provinzstadt. Das hat mal mehr Charme, mal weniger. Aber es ist trotzdem der Ort, der unglaublich viel auch hervorgebracht hat, was ich auch liebe.
Hat man eine Affäre mit einer Stadt? Beginnt man sie dann irgendwann zu lieben? Wie liebt man eine Stadt?
1972 Denning im Stadtbezirk München-Bogenhausen, 74 bis 75 Nordschwabing, Leonhard-Frank-Straße. Dann
kann es auch mal zu einer Krise kommen.
Bis 1976 Deisenhofen, danach 10 Jahre Heideckstraße in Neuhausen. Dazwischen
muss man auch mal weg.
Längere Aufenthalte in West-Berlin und London. Dann 1986, 87 Murnau. Danach 87 bis 90 München-Schwabing, Elisabethstraße.
Ja, Elisabethstraße. An der Ecke Tengstraße. Für Dominik Graf im wahrsten Sinne des Wortes ein existenzieller Ort. Er wohnt in Sichtweite des Balkons, auf dem sich seine Eltern,
der Schauspieler Robert Graf und die Schriftstellerin Selma Urfer,
in der Faschingszeit kennengelernt hatten.
1951-52.
9 Monate später erblickt Dominik Graf am 6. September das Licht der Welt.
...1990-2000 Heidhausen, Pütrichstraße. 2000 dann Umzug in die Senftelstraße, Obere Au.
Von der Münchner Senftelstraße sind es exakt 194,8 Kilometer bis zur Kirche St. Sigismund in Gries am Brenner. Dort dreht Dominik Graf im November 2012 Szenen seines Films über Friedrich Schiller. Arbeitstitel: Geliebte Schwestern.
Nur ein paar Kilometer entfernt vom Grenzübergang zwischen Österreich und Italien.
So, bitte Ruhe, wir gehen auf Anfang.
Achtung, Tor. 98,4, ja, ist auch.
Johann Christoph Friedrich Schiller, willst du Charlotte Louise Antoinette von Längenfels, die Gott dir anvertraut, als deine Ehefrau lieben und ehren?
Im späteren Film spielen die Szenen natürlich ganz woanders, nämlich in Thüringen, in der Nähe von Rudolstadt.
Etwa 20 Kilometer südlich von Weimar.
In einer Kirche auf dem Lande. In welchem Jahr?
Im Frühling 1790.
Geliebte Schwestern handelt von einer Ménage à trois.
Einer Dreiecksbeziehung.
Die Schwestern Charlotte von Längenfeld sowie Caroline von Längenfeld,
geborene von Längenfeld, inzwischen verehelicht als Caroline von Wolzogen,
mit dem deutschen Dichter und Dramatiker Friedrich Schiller eingehen. Der Plan ist folgender. Die jüngere Schwester Charlotte heiratet Schiller, wodurch alle drei mehr oder weniger zusammenbleiben können.
Ich glaube schon, dass ich das Bedürfnis habe, eine Form von Kostümfilm über Gefühle, über Gefühlsstürme oder so für mich zu finden, die mir adäquat ist. Also wo ich das Gefühl habe, so würde ich das machen, so würde ich die Menschen von gestern erzählen. Je älter man wird, umso wichtiger wird einem das Gestern. Die Zukunft ist einem wurscht und die Gegenwart nervt einen. Und das Gestern zu seinem Recht kommen zu lassen, also die Menschen, denen ich doch irgendwie manchmal tiefere Gefühle zuschreibe, als wir heute haben, auch eine tiefere Auseinandersetzung mit Sprache, mit Wirklichkeit, mit Nichtwirklichkeit. Ich mag das, wie die Leute aussehen und ich mag das, wie die Leute sich ausgedrückt haben damals, vor allem wenn sie in einem bestimmten Niveau sozusagen, also sprachlich auch waren. Ja, aber was mich total interessiert hat an dem Stoff, war auf Anhieb diese Dreiecksgeschichte, in der keiner dem anderen auch nur irgendwann das geringste Übel will, sondern alle drei wollen zu dritt glücklich zusammen sein, völlig offen miteinander umgehen, alle Gefühle auf den Tisch legen und trotzdem ist es schwierig. Das hat mich fasziniert, dass man sich so lieb hat und trotzdem dann solche Probleme noch kriegen kann.
Petra, und die müssen wirklich rausströmen. Also nicht einer nach dem anderen und langsam, sondern das muss wirklich mit Tempo gehen. Ja? Okay? Und gleichzeitig auf die Mädchen aufpassen, dass die noch die Chance haben, dann, wenn das Brautpaar kommt, auf die zu werfen. Okay?
Die Hochzeitsgesellschaft um Friedrich Schiller und seine soeben angetraute Frau Charlotte verlässt die Kirche St. Sigismund. Diese steht im engen Brennertal, ganz an die südliche Hangkante gerückt, nicht weit vom Brenner See entfernt. Oberhalb führt die Autobahn Richtung Italien. Rund 70 Meter über den Köpfen der Schauspieler donnern und rumpeln schwere LKWs über die Luerkbrücke, die auf schmalen, stelenartigen Betonpfeilern ruht. Diese Geräusche wird man später im Film natürlich nicht mehr hören. Am Morgen hingen noch Nebelfetzen über dem Tannenwald. Die ersten Mitglieder des Teams mussten um 4 Uhr früh am Motiv sein. Kurz danach auch die Schauspieler, um von der Maskenbildnerin für den Drehtag vorbereitet zu werden.
Disposition für Drehtag 46. Arbeitsbeginn am Motiv. Garderobe 4.30 Uhr, Make-up 4.30 Uhr, Licht 6 Uhr, Kamera 7.30 Uhr, Regie 7.30 Uhr, Sonnenaufgang 6.58 Uhr. Wettervorhersage für die Region Gries am Brenner, wolkig mit seltenen Aufheiterungen, Höchsttemperatur 4 Grad Celsius, Bodenfrost. Basislager, Sportplatz neben der Kirche.
So können wir jetzt, Tür zu, sehr fit nochmal.
Große Scheinwerfer sind rund um die Kirche aufgebaut und hellen über aufgespannte Reflexfolien das matte Tageslicht im Inneren auf. Im Vorraum der Sakristei und im Windfang stehen, neben den Blumen für die Trauung, eine Menge Moonboots, in die die Schauspieler während der Drehpausen schlüpfen. Unter den historischen Gewändern des ausgehenden 18. Jahrhunderts tragen sie Skiunterwäsche und Strumpfhosen. Draußen werden Rocksäume von Assistentinnen gehoben, um zu verhindern, dass die kostbaren Kleider im teilweise tiefen Morast schleifen. Pauline, die 10-jährige Tochter von Dominik Graf und Caroline Link, spielt eines der Mädchen, die vor der Kirche Blumen streuen.
Aus, danke!
Na, das war doch schon mal ganz gut.
Cool. Geht mal wieder rein, ihr beiden Mäuse, geht mal rein. Paulinchen.
Nachdem die Szene abgedreht ist, wird im geheizten Catering-Zelt auf dem Sportplatz neben der Kirche das Mittagessen ausgegeben. Caroline Link, die an diesem Tag aus München gekommen ist und die Dreharbeiten ihres Lebensgefährten besucht, kümmert sich um die gemeinsame Tochter Pauline. Die sieht ihre Eltern über Monate oft nur einzeln. Entweder dreht der eine oder die andere gerade einen neuen Film. Dominik Graf und Caroline Link funktionieren wie eine gut eingespielte Staffel. Sie geben sich den Stab in die Hand und wechseln sich in ihren Drehzeiten ab.
Also in den letzten Jahren hatte der Dominik ja da eindeutig die Priorität, auch weil es mein Bedürfnis war, erstmal relativ viel zu Hause zu sein bei der Pauline, als sie noch klein war. Jetzt wird es natürlich einfacher, jetzt ist dann schon in Ordnung, wenn da mal einer länger fehlt. Ich war dieses Jahr 4 Monate in Marokko, also auch relativ weit weg. Und da hat der Dominik das ganz toll gemacht. Also er war dann da und war jeden Nachmittag zu Hause. Pauline geht auf eine Ganztagsschule und dann war er einfach ab 4:30, so wie ich das auch immer mache, musste er dann um 4:30 halt zu Hause sein und hat sich dann gekümmert. Also er hatte auch Hilfe, aber im Grunde war er 4 Monate lang zuständig für Geburtstagsgeschenke von Freundinnen und irgendwelche Verabredungen und zum Fußballfahren und Abholen und all dieses Zeug, was er normalerweise nicht unbedingt macht.
Caroline Link hat ihren Lebensgefährten Dominik Graf in ihrer Zeit als seine Regieassistentin kennengelernt. Dann fing sie selbst an, Filme zu drehen.
Obwohl wir so unterschiedliche Filme machen und ich ganz oft auch das nicht mache, was er mir empfiehlt, trotzdem ist er für mich der wichtigste Gesprächspartner. Er fragt mich dann eher immer, warum fragst du mich denn überhaupt, wenn du es dann doch nicht machst, was ich dir sage. Das ist trotzdem ungemein wichtig, einfach so als Denkanstoß und als wertvolle Meinung, weil der Dominik kann so gut abstrahieren. Das ist wirklich toll. Er geht nicht davon aus, was er machen würde, sondern er versteht sehr gut, was ich will und wie ich es machen wollte und ob mir das gelungen ist. Also wir merken auch beide, wir mussten bei dem letzten Film, jetzt beim Marokko-Film, wirklich auch ein bisschen lachen, als er den zum ersten Mal gesehen hat, weil er selber auch gespürt hat, was er, ohne dass wir uns dessen bewusst sind, für einen Einfluss nimmt auf meine Art zu denken und zu arbeiten. Weil irgendwie, ich mache die Filme immer noch nicht so, wie er sie macht, aber da fließt ganz viel in der Figur von meinem Protagonisten zum Beispiel, fließt auch ganz viel Dominik mit ein. Und da gibt es dann schon sehr viel, was wir entdecken, was aus unserem Privatleben kommt. Also der Heinrich, der Vater des Jungen in meinem Film, um den es da geht, der ist in Dominiks Alter, der ist dem Dominik in mancher Beziehung ähnlich. Also als Figur einfach und dann aber auch die Art des Erzählens, also die Art der Bildgestaltung, ist schon ein bisschen beeinflusst durch mein Zusammensein mit Dominik.
Auch Dominik Grafs Arbeiten sind stark autobiografisch geprägt, sehr viel mehr als man denkt. Er versucht seine Filme so zu drehen, dass er in ihnen Momente des eigenen Lebens wiederentdecken kann, so wie sie seiner Erinnerung nach waren. In diesem Bemühen, in dieser Sehnsucht, ist der Regisseur ein Wiederholungstäter auf der Suche nach den Gefühlen aus der Vergangenheit. Er ist kein Nostalgiker, vielmehr ein Melancholiker.
Hey, in 3 Monaten sind wir hier weg.
Ist sie jetzt deine Freundin? Ich meine, seid ihr zusammen?
Sie ist eben einfach so eine Freundin.
Ja, ja.
Das ist genauso deine Freundin wie meine. Meins und deins gibt's nicht mehr.
Hm. Kannst aber alles in die Tonne treten, wenn du dich mal richtig verliebst.
Das mystische Liebesdrama Die Freunde der Freunde entstand nach einer Kurzgeschichte von Henry James und wurde in Stein an der Traun gedreht, auf Schloss Stein, wo Dominik Graf das Internat besucht hat. In einer Szene ist er selbst zu sehen, wie er morgens durch die Zimmer geht und die Schüler weckt.
Morgen.
Morgen.
Morgen. Zweites Mal komme ich nicht mehr, ne?
Innerhalb der Fernsehreihe Denk ich an Deutschland entstand der Dokumentarfilm Das Wispern im Berg der Dinge, den Dominik Graf über seinen Vater, den Schauspieler Robert Graf, gedreht hat. Der starb 1966 im Alter von nur 42 Jahren. Der Sohn war damals erst 13. Inzwischen ist dieser Sohn viel älter, als es der Vater werden konnte. In dem Film Das Wispern im Berg der Dinge sagt Dominik Graf: Ich schaue in den Spiegel. Und aus dem Spiegel schauen die Toten.
Also es gibt eine Einstellung von meinem Vater, wo er sich rasiert. Und dann rasiere ich mich in dem Film parallel dazu, sodass man das Gefühl hat, hinter dem Rasierschaum warten sozusagen zwei Identitäten, die sich näher kommen. Und dieser Ausschnitt aus dem Film Jonas, den ich da benutzt habe von meinem Vater an dieser Stelle, das war so eine Art von sich langsam dieser Identität nähern wollen.
I like the sunrise. It brings a new day.
I like the sunrise.
Ein Mann hat eine Platte von Duke Ellington aufgelegt und rasiert sich vor dem Spiegel. Ein Gesicht erzählt seine Geschichte. Der Film heißt Jonas und stammt aus dem Jahr 1956. Wer weiß schon, was mein Vater gesehen hat, als er in den Spiegel schaute? Und wer weiß, ob ich nicht dasselbe sehe, wenn ich in den Spiegel schaue? Wer kann schon sagen, was er sieht, wenn er in den Spiegel schaut? Je mehr ich meinen Vater angesehen habe in diesen Tagen, Wochen, Monaten, desto mehr glich er mir selbst, desto fremder wurde er mir. An manchen Tagen bin ich mit dem Gefühl aufgewacht, sein Gesicht liege wie eine Maske auf meinem eigenen. Bevor ich in einen Spiegel sah, dachte ich, ich würde ihn zu Gesicht bekommen. Ich verspürte das Bedürfnis, die Maske herunterzureißen, sie abzuziehen wie eine zweite Haut. Und wenn das möglich gewesen wäre, was hätte ich dann gesehen? In den Spiegeln, hat Cocteau gesagt, könne man dem Tod bei der Arbeit zusehen. Im Kino auch.
Immer wieder setzt Dominik Graf seine Heimatstadt München ins Bild, so wie er sie selbst sieht.
Und wie er sie selbst erlebt hat. Vor allem Münchens Norden, wo er aufgewachsen ist. Dort, wo die Stadt in ihren Ausläufern lange Zeit wie unentdeckt brach lag.
Die Panzerwiese, die Kasernen, die Kiesgruben und Baggerseen, die kleinen, oft schnurgeraden Ausfallstraßen.
Die Kanäle, irgendwie alles so ein bisschen so wie in der Po-Ebene oder so. Das Gegenteil von Freizeit München, auch durch BMW, also auch eine Arbeiterstadt und so. Das, ja, aber es ist nicht, also ich habe mir das nicht ausgesucht, sondern ich habe es so empfunden, als ich dann nach 6 Jahren Internat wieder nach München zurückkam, dass eigentlich diese Kehrseiten von München die viel attraktiveren sind.
Wie umarmt man eine Stadt? Und wie wird man von ihr umarmt? Wie wird man mit einer Stadt intim? Geht das? Ja, das geht. Vielleicht indem man sich diese Stadt erträumt, wie sie noch sein könnte.
Ein Fahnder, den ich sehr liebe, mit der Maja Maranow von 1990, die wird in einem Haus vom Klaus Wennemann bewacht, weil sie in Gefahr ist, direkt von der Drogenmafia ermordet zu werden. Und der Film tut so, als wäre die Wohnung, in der sie bewacht wird, oben in der Hypobank da am Mittleren Ring. Und dann gehen die beiden aber, nachdem die reden müssen, sehr viel miteinander reden, weil er muss eigentlich unterschwellig noch was aus ihr rauskriegen an polizeilichen Dingen. Und dann gehen sie irgendwann aufs Dach und das Dach ist dann das vom BMW. Da guckt man dann rüber aufs Olympiastadion und auf den anderen Mittleren Ring. Und allein die Kombination dieser beiden Gebäude hat diesen Fahnder, diese 50-Minuten-Geschichte damals für mich schon zu was einerseits Nostalgischem, Vertrauten, aber auch was irgendwie Futuristischem werden lassen. Weil wenn du die auch noch miteinander verbindest, ja, das Äußere von dieser fantastischen Hypobank und den Wahnsinn von diesem BMW-Dach, dann denkst du irgendwie so, was ist das für eine Architektur, wo sind wir hier eigentlich? Also das habe ich, solche Dinge habe ich immer wieder in München versucht. Bestimmte Orte, die ich mochte, die ich im Vorbeigehen mehr gemerkt habe, Motive einzubauen. Mauern manchmal, nur Brandmauern, Mauern, die da auch inzwischen gar nicht mehr da sind, die alle neu bebaut und gentrifizierte Häuser, aber die mal sehr schön waren, die Hinterhöfe hier in Heidhausen und so weiter.
Dominik Graf reist nicht gerne. Er ist der Typ, der zufrieden wäre, würde er nur in seiner Straße leben. Morgens aufstehen, die Tochter in die Schule bringen, tagsüber zu Hause arbeiten, am frühen Abend in die Kneipe gegenüber, 2 Bier, dann zurück in die Wohnung, einen Film schauen, ins Bett, pennen, morgens wieder auf, Kind in die Schule. Dominik Graf könnte mit dieser knallharten Routine spießig bis dort hinaus gut leben, sagt er. Seine kleine Welt würde ihm reichen. Er muss nicht mehr Reisen machen als die paar wenigen, die er schon gemacht hat. Den Rest kann er sich vorstellen, meint er.
Seine deutschen Großstadtfilme über München, Düsseldorf oder Berlin sind alles andere als weltläufig. Sie handeln vom Provinziellen in der Urbanität. Die Mental Maps der Menschen in seinen Filmen bestehen meist aus sehr übersichtlichen Lebenswirklichkeiten. sozusagen aus Straßen mit nur 9 Hausnummern.
Etwas wie eine Handlung oder eine Geschichte entsteht erst, wenn Grenzen überschritten werden. Seelische wie geografische. Wenn es gar keine andere Möglichkeit mehr gibt, als den eigenen Kosmos zu überwinden, zu überdenken bzw. zu verlassen. Meist, weil er bedroht ist.
Aber ich glaube, das liegt an diesem Kosmos. Da kann man eben in einer doch sehr engen Welt, wie der Mafia oder dem Rotlichtmilieu, kann man Freude, alles Tolle, alle Erotik, aber auch alle Sorgen, Nöte, Dramen erzählen.
Die Berliner Produzentin Gloria Burkert hat rund ein Dutzend Filme gemeinsam mit Dominik Graf gemacht.
Also Hotte im Paradies fand ich einen grandiosen Film, weil da wollte ich die erste Dreiviertelstunde so ein Zuhälter sein wie Michel Maticevic. Da wollte man so sein. Aber dann fiel natürlich die Figur auf die Schnauze. Das wollte man dann nicht. Aber das fand ich super erzählt. Ja. Er liebt diese Welt und er kann sie auch erzählen. Auch die Welt der kleinen Leute in Sperling und der brennende Arm. Über so ein Ehepaar, was hier in Schöneberg so eine Gaststätte führt. Und das ist ihr Lebenswerk, das ist das, was sie wollen. Die Leute glücklich machen mit Essen und die freuen sich darüber. Und dann zieht das Drama da ein, ja, in jeglicher Hinsicht. Oder diesen Polizeiruf, den wir gemacht haben, er sollte tot. Also über so eine ganz junge Frau, die alte Männer abzieht und denen das Geld aus der Tasche zieht. Das war übrigens ein wahrer Fall, weil man glaubt nicht, dass sowas passiert. Aber die Einsamkeit der alten Männer hat das einfach möglich gemacht.
Welches ist das richtige Leben und welches das falsche? Welches ist der jeweils passende Ort dafür und welches der unpassende? Als Filmemacher lebt man mehrere Leben. Und beim Drehen hat Dominik Graf sowieso das Gefühl, alles lebt.
Ja, das entsteht dann. Und dann muss man die Orte aber auch finden. Da ist er sehr genau. Und die Orte machen aber auch was mit den Protagonisten und der Geschichte.
Im Sommer 2011 drehte Dominik Graf im oberfränkischen Hof den Krimi »Das unsichtbare Mädchen«. Der Film basiert auf dem Buch »Todsein verjährt nicht« von Friedrich Arni. Dessen Roman wiederum hat den realen Mordfall Peggy zum Vorbild, der in Hof und Umgebung 2001 für Aufsehen sorgte. Ein Mädchen war verschwunden. Ein mutmaßlicher Täter wurde gefunden und verurteilt, aber von der Leiche fehlte jede Spur. Arni und Graf entwickelten für den Film eine fiktive Fährte, die zu den Bordellen im tschechischen Grenzland führt. Das Geschäft mit dem Sex jenseits der Grenze, heißt es einmal im Film, habe die Liebe kaputt gemacht.
Natürlich, da herrschen die Ukrainer, Albaner, Weißrussen, das ist alles in ausländischer Hand. Ich glaube, Tschechen gibt es kaum noch dort. Die Deutschen haben da sowieso keine Chance gehabt. Und es waren massenhaft die Leute, also die Männer hauptsächlich rüber. Ja. Es ist ein Fakt, wenn du in Oberfranken drehst, dass es den Puff dort gibt, auf der anderen Seite der Grenze. Dort können sie ja Kinder, Mädchen, Vögel. Das geht nicht so einfach in Deutschland vielleicht. Dort ist es einfacher. Und sie wohnen halt auch nahe da dran. Aber dort hat sich das angesiedelt. Das sind ja ganze Dörfer, Straßen. Hier bleibt der Mund offen stehen. Das sieht so trist und grauenhaft aus. Und die Mädchen stehen da auf der Straße. Und abends sind überall die Lichter an. Und es geht kilometerweit, die Straßen, wenn das so Dörfer sind, kilometerweit an der bayerischen Grenze. Das ist der Wahnsinn. Und nach dem Mauerfall sind da Milliarden umgesetzt worden.
Also ich liebe sozusagen die Provinz, weil ich den Eindruck habe, dass sie tolle Möglichkeiten hat, sich plötzlich überraschend irgendwie in unterirdische Höhlen zu öffnen, wo es dann unglaublich zugeht, wie man das in der Stadt gar nicht so ablaufen lassen könnte, weil einem dann doch schneller jemand drauf kommt. Dieser Ort, der im Film Suhl heißt und der eben so eine Provinzhauptstadt gewissermaßen, also eine fränkische darstellen soll, der natürlich de facto Hof war und einige Sachen aus der Umgebung, der hat tatsächlich durch die Nähe zur Ex-CSSR für mich so eine
Weltläufigkeit, das stimmt schon. Also, dass man da auf einmal so eine, erstens mag ich diese Sprache, Tschechisch, unheimlich gern und mag das auch eigentlich. Also da, wo die hinfahren, wo es dann alle geschrieben haben, das sei irgendwie der Hort des Bösen oder so. Ich fand das toll da. Ich fand das, in dem Moment, wo du über die Grenze kommst, ist es viel farbiger, viel lebendiger, gibt viel interessantere Gesichter. Ja, während bei uns in Deutschland ist halt alles so ein bisschen sehr verkleinbürgerlicht und verordentlicht. Man fährt zwar in Unberechenbarkeiten hinein, aber in größere Freiheiten. Ich glaube, das ist der Punkt.
Dominik Graf feiert in seinen Filmen die Entgrenzung, das Enthemmtsein. In Krimis wie Hotte im Paradies oder Im Angesicht des Verbrechens entwickelt er lustvoll Gegenentwürfe zur deutschen Lebensversicherungsgesellschaft. Er zeigt Menschen, die spontan sind, die den möglichen Kontrollverlust leben, sich vielleicht sogar darüber definieren, was ihnen eine ungeheure Vitalität verleiht. Meist kommen diese Figuren, nicht selten mit einem kriminellen Hintergrund, aus Osteuropa. Durch ihre Energie besitzen sie etwas Ansteckendes, etwas Befreiendes bzw. Befreites.
Trotzdem bleibt am Ende aber ein Gefühl zurück, glaube ich, dass man denkt, wir mit dem, was wir glauben, was wir an Ordnungsmechanismen brauchen, sind dem, was da kommt, jetzt mal einfach an Kriminalität und Energie nicht gewachsen. Also das war, glaube ich, mit einer der Erzählgründe auch. Nicht um zu warnen oder so, sondern um es einfach zu konstatieren. Das ist eine zivilisatorische Auseinandersetzung, die da stattfindet seit 1990. Und man muss sich das einfach nur klar machen, wo wir leben.
Die Stadt dieser faszinierenden Entgrenzung ist ganz eindeutig Berlin. In seinem geliebten München beklagt Dominik Graf die zunehmende Regentschaft der Kleinbürger.
Ja, das kann man schon topografisch an den Städten auch festmachen. Also so wie sie jetzt in München versuchen, das gesamte Bahnhofsviertel zu sanieren und alles Rotlicht und alle Prostitution, was selbstverständlich grundsätzlich von großem Übel ist und so weiter, aber das auszutrocknen gewissermaßen, das ist natürlich verheerend, weil das geordnete Leben braucht auch sein Gegensatz, sein direktes Gegenüber. Und das ist dieses Chaos und die wirkliche Wildheit und die Unberechenbarkeit. Und wenn das weg ist, dann werden wir noch mehr, als wir es ohnehin schon sind, ein unglaublich langweiliges Volk, glaube ich.
In den Shisha-Kneipen in der Münchner Schillerstraße sitzen türkische und arabische Männer einsam vor Tablet-Computern und starren auf trübe, flimmernde Bildschirme. Es ist Heiligabend. Der Tag, der wegen seiner bürgerlichen Ritualisierung eigentlich nach Enthemmung schreit. Das Leben feiern oder sich zugrunde richten. Kein Zufall, dass an Weihnachten viele Beziehungskrisen beginnen und die Selbstmordrate steigt. Auf den Straßen im Münchner Bahnhofsviertel sind fast nur Männer unterwegs. Durch die Fenster von Kneipen sieht man die einsamen Wölfe, die stoisch vor einem Bier sitzen. In den Table-Dance-Bars in der Landwehrstraße ist nicht viel los. Doch weiter oben, in Richtung der Paulskirche, findet eine filmreife Inszenierung statt. 5 Löschzüge stehen blaulichtflackernd aufgereiht. Irgendwo brennt ein Tannenbaum. Die Polizei hat die Straße gesperrt. Man kann zwar noch rund 100 Meter bis zu dem ersten Feuerwehrwagen laufen, aber dann geht es nicht weiter. Ein leicht angetrunkener Mann, der umdrehen musste, beschwert sich bei einer Polizistin.
Entschuldigung, eine Frage. Ja. Das hätten Sie mir gleich sagen können, dass man da nicht durchpassen kann. Ich bin gerade durchgeschickt worden.
Ein Fahrzeug oder?
Na, es wurde ein paar abgeriegelt.
Welches Fahrzeug sind denn Sie?
Nee, ich bin ein Fußgänger.
Ein Fußgänger, ja.
Und ich wollte durchmarschieren und das wurde mir untersagt.
Ich hab ja nicht gesagt, bitte gehen Sie.
Sie hätten ja vielleicht sagen können, Sie dürfen da nicht durchgehen, dann war ja anders gegangen. Das habe ich nicht mehr.
So, jetzt haben Sie quasi ein paar Schritte umsonst gemacht.
Ja, genau.
Das tut mir leid.
Ja, da konnte ich mir nichts helfen. Aber trotzdem, Dankeschön.
Es gibt was Schlimmeres, oder?
Ja, schon.
Ja, okay, gut.
1999 drehte Dominik Graf gemeinsam mit dem 2011 viel zu früh verstorbenen Freund und Filmkritiker Michael Alten den Film München – Geheimnisse einer Stadt. Ausgangspunkt waren die schönsten Drehorte in München und die Bedeutung von Münchner Orten generell. Graf bezeichnet die Recherche und die Dreharbeiten als einen Heimatexzess.
Also es ist nicht nur die Stadt selber und all die Erinnerungen, die inzwischen schon dranhängen, sondern es sind auch sehr viele Dinge, gerade im deutschen Kino, im deutschen Film, im deutschen Fernsehen, in München entstanden, die ich immer wieder mit großem Vergnügen angucke.
Hier ist A12.
Fahren Sie zur
Christiniusstraße 10. Hilferuf aus dem zweiten Stock.
Ist A12 fährt.
Richtig.
Guten Morgen, meine Herren.
Grüß Gott.
Grüß Gott. Was gibt's da schon? Einen Mord in den Isarauen.
Was?
Ja.
Kommen Sie, ich schieße Ihnen ein Herz.
Nein, ich muss jetzt nach Hause.
Na los, drück mal auf mich ab.
Ich habe so ein Ding noch nie in der Hand gehabt.
Na los, drück mal auf mich
ab. Nein.
Die ist wirklich ganz harmlos.
Bestimmt?
Ja, du musst nur hinten das Ding spannen.
Welches Ding? Ich habe davon keine Ahnung.
Vergewaltigt?
Wahrscheinlich, aber offenbar nicht hier. Hier wurde sie nur reingelegt.
Na und wie? Sie ist mit dem Fahrrad vom Bahnhof gekommen?
Ja.
Schewas. Schewas schon.
Ist der Schewas überhaupt noch mir?
Wenn man denkt, dass dann auf dem Mäuhaus vorbei ist, so ist es im Leben. Zuerst ist schön, dann ist auf einmal alles vorbei.
Ja, ja.
Ich fand München mal wirklich eine schläfrige und gleichzeitig unter dem Schlafdecke unglaublich pulsierende Stadt. Ausgegangen sind der Michael und ich davon, dass wir immer das Gefühl hatten, dass die Orte, die wir wirklich interessant finden von München, dass die selten gezeigt werden. Eigentlich so gut wie gar nicht. Dann haben wir einfach angefangen, eine Liste von Orten zu machen, die wir gerne in einem Münchenfilm vorkommen lassen würden. Und aus den Orten wurden dann mehr oder weniger Phänomene.
Die Stadt, das sind erstmal Bilder. Und man kann versuchen, sie zu sammeln. Der Zeitbaum im Englischen Garten, die Anzeigetafeln der U-Bahn, der Regen in den Pfützen am Max-Weber-Platz, das Klingelschild im Fahrerhochhaus. Die Tür an der Heilmannstraße, die Bäume auf der Panzerwiese, das Gewitter am Johannisplatz, der bemalte Kleinbus an der Oberföhringer Straße.
Es, glaube ich, am Anfang gibt es mal so eine Montage von Dingen, die wir lieben. Da gehört dann aber auch das Tor von Katze Schwarzenbeck gegen Atletico Madrid dazu.
Schwarzenbeck, 20 Meter vor dem Tor, 25 Meter, schießt, Tor! 1:1!
Weiß ich aber gar nicht, ob das Endspiel da wirklich war. Aber trotzdem haben wir das einfach jetzt München zugeordnet als so ein Moment von, zumindest für uns, Größe. Aber eben auch die ganz kleinen Sachen, die winzigen Dinge. Was war von Michael da? Die Fußspuren auf dem Baderplatz im Schnee oder irgendwie sowas. Und die sehen halt anders aus als die Fußspuren an irgendeinem anderen Ort der Welt, weil da diese komischen Münchner Straßenbahngleise durchgehen.
Dominik Grafs Filmen geht es um das rasante Verschwinden von Gegenwart und im Fall von München, Geheimnisse einer Stadt, um einen Ort, der sich verloren hat.
Ausgelöst durch die Olympischen Sommerspiele galt München in den 70er Jahren als eine der spannendsten und kreativsten Städte Europas. Giorgio Moroder machte den Disco-Synthesizer-Sound weltweit populär. Die Rolling Stones produzierten 1974 ihr Album It's Only Rock'n'Roll in München. Musikerinnen wie Donna Summer und Marsha Hunt oder der Gitarrist Rory Gallagher folgten nach. Bob Fosse kam mit Liza Minnelli und inszenierte Cabaret, den Film, der 1973 8 Oscars gewann. Der schwedische Regisseur Ingmar Bergman drehte in München, wo er sich für einige Jahre niedergelassen hatte und auch am Residenztheater arbeitete, sein historisches Drama Das Schlangenei. Und der Amerikaner Norman Jewison produzierte hier den rauen Science-Fiction-Film Rollerball.
Man denkt, das ist ja wirklich irre. Was München mal für Leute aus USA, ja, als ob die das nötig hätten, hier rüber zu kommen. Trotzdem, für die hat es mal irgendwie so eine Art von Europas Zukunft bedeutet. Es hat lange getragen. Es hat auch die München-Disco-Zeit übergetragen. Es hat die Musik in München getragen. Die Unterhaltungsmusik fast bis Ende der 80er, würde ich sagen. Die ganzen Geheimstudios, die kleinen, die es hier gab, wo etliche berühmte LPs der Weltgeschichte hier irgendwie produziert worden sind. Das war schon. Also München hatte einen Sog von 69, würde ich mal sagen, als man merkte, so in Deutschland geht die Post ab, bis zur Wende. Dann ging es steil nach unten, kann man sagen. Es ist auch, ich denke, wenn eine Stadt so beschließt, dann irgendwie sich architektonisch so gentrifizieren zu lassen, ja, also alles entweder zu renovieren oder abzureißen und eigentlich nur noch für Leute ab einem bestimmten Monatseinkommen verfügbar zu machen, dann ist die natürlich irgendwann am Arsch. Die Stadt wird immer toter, sie stirbt aus. Es hat vor allem mit der kaputtgehenden Kultur der Hinterhöfe zu tun, keine Werkstätten mehr in der Stadt, Arbeit, alles raus aus der Stadt, in der Stadt nur noch wohnen. Und da sieht man die Häuser fallen und sieht die Baustellen irgendwie sich wie Kraken ausbreiten und sieht auch die Betriebe, ja, so wie jetzt auch Paulaner da oben in Giesing, abziehen, irgendwie unwidersprochen und ohne, dass irgendwie einer die Chance hat, so einen Betrieb in der Stadt zu halten, was eine Katastrophe ist. Ich finde, Städte, in denen nur gewohnt wird, ist einfach schrecklich, furchtbar. Es muss auch gearbeitet werden in Städten, sonst sind sie tot.
Hinterhof in der Steinstraße in Haidhausen.
Im ersten Stock eines kleinen alten Münchner Stadthauses sitzt Dominik Graf und schneidet gemeinsam mit seiner Cutterin Claudia Wolscht den Film über Friedrich Schiller und die geliebten Schwestern.
Was ist denn wieder weg? Jetzt könnte man sozusagen hier anfangen.
Weil dann kannst du, weißt du, dann kannst du schon über der Uhr quasi.
Ja.
Schon Frau Pant, wieso hat man sich.
Also sie hat ja wieder einen Blick auf die Uhr da, dass man da sozusagen anfängt.
Schaut Frau Pant, wieso hat man sich in Weimar zu Gesicht bekommt?
Achso, der Anschluss.
Ja, das geht nicht.
Aber
das weiß ich auch nicht. Ich meine, das lösen wir vielleicht bis heute Abend noch, dass ich mich da einfach von ein paar Vorstellungen, wie ich das mal wollte, auch verabschiede, weil bestimmte Einstellungen eigentlich nichts taugen oder nicht dafür da sind.
Du meinst da hinten oder?
Nee, bei der, wenn sie kommt, meine ich vorne, da wo wir jetzt gerade rumwurschteln. Ja.
Pauline, Dominik Grafs Tochter, ruft an.
Ja, hallo? Hallo? Oh, das ist schön, das freut mich. Und du fährst jetzt heim? Und die Mama hast du schon angerufen? Das musst du noch machen, oder? Ich bin im Schneideraum. Ja? Und wenn die Mama sich nicht meldet oder so, oder nicht zu Hause ist, dann musst du mich anrufen, dann musst du hierher kommen. Okay?
Ein Regisseur mit weicher Seele. So beschreibt Caroline Link ihren Lebensgefährten. Er sei oft wie ausgewechselt, wenn er Zeit mit seiner Tochter Pauline verbringe.
Mit Kindern ist man eigentlich so am selbstvergessensten quasi.
Ein Regisseur mit Kämpferherz, der bei Dreharbeiten alles tut, bis eine Szene perfekt ist.
Gar nicht so künstlerisch, sondern wirklich irgendwie erstmal kapieren, wie funktioniert eine Szene, so dass sie hinterher sich so ansieht, wie man selber sich das gewünscht hat.
Ein Regisseur mit einer klaren Haltung zu Quote und Qualität.
Es gibt ja sowas wie Sehgewohnheiten. Ja. Also im Grunde diktiert man ja quasi durch das, was man macht, was die Leute verstehen und was sie nicht verstehen. Das heißt, je seichter sozusagen die Gesamtlage ist, umso mehr ist es auch schwierig, dann etwas, was nicht so seicht ist, durchzukriegen. Deshalb wäre es natürlich schon gut, wenn man öfter und regelmäßiger die Leute wirklich auf ganz hohem Niveau fordern würde.
Ein Regisseur, der ein Faible hat für Genrefilme und fürs Fernsehen Krimis wie kleine schmutzige B-Movies dreht oder wie amerikanische Polizeiserien inszeniert. Film ist für ihn erst einmal nichts fürs Museum.
Für mich ist das Museum sauber und das Kino ist dreckig. Und das Dreckige zum Sauberen zu verwandeln, zum kulturell sozusagen hinter Glas stellen, das kannst du dir vorstellen, das ist nicht mein Approach. Und ich finde es halt immer ein bisschen bedenklich, wenn der erste Impuls, einen Film zu machen, einen Kunstanspruch beinhaltet. Für mich ist Kino immer noch eine unglaublich lebendige Sache, die mit dem Ort und mit der Realität, die sie versucht zu schildern, und der Straße verbunden ist. Und wenn es sich nicht reibt an der Kommerzialität, wenn es sich nicht kämpft mit den Produzenten, wenn es nicht Krieg führt mit den Verleihern oder was, es ist keine Existenzform fürs Kino, finde ich.
Ein Regisseur, der mit großer Selbstverständlichkeit inszeniert und erklärt, Letzten Endes gehe es immer um Männer und Frauen. Er erzählt mit Leidenschaft von Verbrechen und Städten, genauer gesagt von Orten und Tatorten, denen ihr Geheimnis entlockt werden muss.
Ja, ich denke, dass ich in den Filmen dann das versuche auch zu zeigen, was vielleicht ich in meinem Leben gerne in gewissem Sinn auch hätte, also wild und gefährlich, ja, aber halt mit wachsender Etabliertheit oder so dann auch nicht mehr habe, aber trotzdem denke, es ist noch in mir. Ja, und ich glaube, dass es in jedem anderen auch ist. Und ich habe so das Gefühl, als wäre man jetzt gerade an so einem Zustand in so einer Gesellschaft, die sich wirklich vor allem versucht zuzumachen vor anderen Lebensformen und den Schlüssel dann möglichst auch schnell wegzuwerfen.
Filme zum Mitdenken. Filme, die bisweilen wie Puzzles sind. Filme mit Fragezeichen.
Filme, die wie eine Gegenwelt zum Leben dessen sind, der sie macht. Dominik Graf lebt in der recht übersichtlichen Senftelstraße. Sie hat nur 9 Hausnummern. Sie wirkt angenehm verschlafen. Ab und zu eine Polizeistreife wegen der Falschparker. Eine Krähe sitzt auf dem Giebel des Hauses, in dem Dominik Graf wohnt. Dort entwickelt er die Geschichten, die ein ganz anderes Deutschland zeigen als das, welches wir sonst aus dem Kino oder dem Fernsehen kennen. Immer ist da dieses tiefgreifende Interesse an fremden Lebenswirklichkeiten und eine kritische Wachsamkeit, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen.
Sehr viele Regisseure der Filmgeschichte, denen gesagt wurde, plötzlich wie gut sie eigentlich sind und wie wichtig, die haben von dem Tag an keinen anständigen Film mehr hingekriegt.
Rotlicht und andere Bezirke. Der Filmemacher Dominik Graf. Sie hörten ein Feature von Moritz Hohlfelder. Der Sprecher war Heiko Ruprecht, Laura Mehr die Erzählerin. Ton und Technik Susanne Harasim und Josuel Teegarten. Regie Moritz Hohlfelder. Redaktion Ulrich Klenner. Rotlicht und andere Bezirke. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2013.